Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter
und mit Claudia Frick. Herzlich willkommen im ausgehenden Sommer, obwohl es vermutlich doch nochmal heiß werden könnte im September. Aber wir sind ja kein Wettervorhersage-Podcast, wir sind das Klima und melden uns zurück nach 10 Wochen Österreich und einer kleinen Überbrückungsfolge mit dem, was wir davor gemacht haben, nämlich Nachrichten aus der Klimaforschung.
Ja, ist ganz ungewohnt, wieder zurück zu dem, auch zurück zum zweiwöchigen Rhythmus zu
ganz
gehen.
Genau, wir sind jetzt wieder im zweiwöchigen Rhythmus. Wir haben ja wirklich 10 Wochen lang den österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel durchbesprochen. Wir hatten 8 Kapitel, eine Einleitungsfolge, eine Abschlussfolge. Und wer die Abschlussfolge gehört hat, wird sich vielleicht erinnern, dass ich damals Daniel Hubmann gefragt habe, was er sich denn wünscht, dass der Klimabericht aus Österreich für Auswirkungen hat. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Claudia, was Daniel da geantwortet hat.
Nein, ich erinnere mich jetzt gerade auch gar nicht dran.
Er hat gesagt, Österreich braucht ja ein Klimagesetz. Das fehlt uns schon. Lange haben wir schon öfter darüber geredet, auch in anderen Folgen, dass Klimagesetze wichtig sind und dass Österreich, ja, ich glaube seit, weiß ich nicht, ich kann mich noch erinnern, wie wir letztes Jahr irgendwann mal 1000 Tage kein Klimaschutzgesetz begangen haben. Und es ist aber schon sehr lange her. Also Österreich hat sehr, sehr lange keins und jetzt soll Österreich eins bekommen. Und Daniel hat sich eben gewünscht, dass die Erkenntnisse des Sachstandsberichts in dieses Klimagesetz eingehen. Und jetzt ist der Entwurf dieses Klimagesetzes für Österreich geleakt worden. Nicht geleakt, ich weiß nicht genau, ist halt in der Öffentlichkeit, weiß nicht, wer da hingekommen ist. Und naja, also es ist nicht das, was Daniel sich gewünscht hat. Oh. Es ist, ja, es ist absurd, was da gemacht worden ist. Also damals, als diskutiert wurde heftig, dass Österreich ein Klimagesetz braucht, war ja noch eine Regierung aus ÖVP, also unserer CSU quasi, und den Grünen an der Macht in Österreich. Und die Grünen haben ein Gesetz vorgelegt und die ÖVP hat gesagt, nein, auf keinen Fall, das machen wir nicht. Da standen so Dinge drin, wie zum Beispiel, wir wollen 2040 klimaneutral werden und sollte es so aussehen, als würden wir das nicht schaffen und müssten dann deswegen diese Strafzahlungen der EU bezahlen, weil die, wir sind ja auch Teil der EU und müssen da auch die EU-Klimagesetze quasi einhalten. Und da sind halt sehr, sehr teure Strafzahlungen vorgesehen. Also Strafzahlungen im Sinne von, dann, wenn du dein Soll nicht erfüllst, musst du dann halt Zertifikate irgendwie aus dem Ausland kaufen und das kostet halt ein paar Milliarden und ein paar Milliarden sind nicht nix. Also da hat dieser Vorschlag, der damals von den Grünen kam, vorgesehen, dass man halt dann, ja, sobald es so aussieht, als wäre das nicht schaffbar, dann greift so ein Notmechanismus, wo dann halt sehr schnell sehr, ja, weitreichende Maßnahmen getroffen werden, unter anderem ja sehr viel höhere Steuer auf fossile Energie und das ganze Geld, was durch diese höhere Steuern oder Abgaben dann reinkommt, das geht in den eigenen Fonds und mit dem Fonds können halt andere Maßnahmen umgesetzt werden und ja, so hätte man auch Geld ausgeben müssen. Man muss immer Geld ausgeben, aber in dem Fall wäre das Geld halt in Österreich geblieben und hätte da irgendwo die Wirtschaft angekurbelt oder sowas. Jetzt hat der neue Klimaminister der ÖVP einen Vorschlag vorgelegt, wo erstens mal nichts mehr drinsteht von Klimaneutralität 2040, hat er gedacht, das sparen wir uns gleich. Und dafür steht explizit drin, naja, wir planen schon mal fix ein, dass wir da ein paar Milliarden für Zertifikate ausgeben müssen.
Ach komm,
also das ist da quasi drinnen. Da ist auch irgendwie so eine komische Steuerungsgruppe, soll da irgendwas koordinieren, die aber auch nur ehrenamtlich arbeitet und eigentlich auch keine irgendwie verbindlichen Rechte hat, irgendwas zu tun. Und ja, aber sie hat auf jeden Fall die Aufgabe, diese Steuerungsgruppe Optionen für den Ankauf von Klimaschutzzertifikaten vorzuschlagen.
Sag mal.
Unser Klimaschutzplan ist anscheinend, ja, wir schaffen es nicht, aber wir geben Geld ins Ausland, damit wir halt dann unsere Strafe zahlen. Das ist anscheinend jetzt aktuell unser Entwurf für Klimaschutz.
Ich bin ein bisschen geschockt und ich bin leider auch nicht wirklich christlich, um das sagen zu können, aber es klingt so ein bisschen wie Ablasshandel.
Ja, naja, du musst halt irgendwie auf EU-Ebene irgendwelche Regularien einführen. Also du kannst nicht einfach sagen, wir machen ein Gesetz und aber wenn sich einer da nicht dran hält, ja, Pech gehabt. Also darum gibt es das ja, diese Maßnahmen, aber
Aber wenn die doch schon ins Gesetz schreiben, wir schaffen es nicht.
Ja, die schreiben das nicht rein, wir schaffen es nicht, aber im alten Gesetz stand halt drinnen, ja, wir tun alles, damit wir unsere Klimaschutzmaßnahmen erreichen, aber sollte es aussehen, als würden wir es nicht erreichen, dann gibt es Mechanismen, dass wir eben diese Strafzölle nicht zahlen müssen. Und im neuen Gesetz steht natürlich auch drin, wir hätten gern, dass wir die EU-Vorgaben schaffen, aber wenn wir es nicht schaffen, dann ist zumindest mal vorgelegt, genauer Plan, wie wir dann die Strafe zahlen. Also das ist falsche Zielsetzung.
Es ist ein leicht anderer Vibe, den es gibt.
Genau.
Okay, gut.
Ja, also leider hat sich da der Wunsch von Daniel und den anderen, die diesen Klimasachstandsbericht für Österreich geschrieben haben, nicht erfüllt, dass die Politik das ernst genommen hat und sich bei der Erstellung eines Klimagesetzes an das gehalten hat, was Österreich wissenschaftlich über die Klimakrise herausgefunden hat. Naja.
Traurig.
Wir werden das weiter verfolgen und schauen wir mal, ob das Gesetz wirklich so kommt oder ob es noch abgeändert wird, werden wir sehen. Das war, wie gesagt, ihr könnt das gerne noch nachhören, alle 10 Folgen sind natürlich weiterhin online, so wie alle anderen 150 Folgen, die wir gemacht haben, auch. Aber die 10 Folgen zum österreichischen Sachstandsbericht sind natürlich da. Dann hatten wir letztes Mal eine kleine Sonderfolge, Überbrückungsfolge. Wir haben irgendwie so ein Special gebraucht, um wieder vom einwöchigen auf den zweiwöchigen Rhythmus richtig umschalten zu können, dass wir das alles organisatorisch hinkriegen. Und irgendwie hatten wir keine Möglichkeit, eine Folge aufzunehmen. Drum habe ich einfach ein Interview, das ich einem anderen österreichischen Podcast gegeben habe und das mit Themen wie Wissenschaftskommunikation und so, zumindest vage mit dem zu tun hat, was wir hier machen. Ich habe einfach den Podcast genommen und als unseren Podcast umgebrandet, aber mit Erlaubnis und auf expliziten Wunsch des anderen Podcasts.
Ja, sag doch, wie es ist. Wir haben es vergessen, dass wir zurück mussten auf diesen zweiwöchigen Rhythmus.
Ich habe es nicht vergessen. Ich hatte es sogar eingetragen. Das Problem ist, ich habe nicht geschaut, wie das mit meinen anderen Podcasts korreliert. Ja. Und dann hätte ich aber 2 Podcasts pro Woche machen müssen. Also ich muss sowieso immer 2 Podcasts pro Woche machen, aber das Universum-Podcast und das Klimapodcast wären dann in derselben Woche erschienen und das wollte ich vermeiden. Drum habe ich nochmal eine Woche verschieben müssen.
Sehr verständlich und dann mussten wir was finden.
Genau.
Und, bei mir ist gerade ein bisschen Land unter.
Jedenfalls haben wir jetzt diese Folgen, diese Serie abgeschlossen und jetzt geht's wieder normal weiter.
Ja, und ja, weißt du, worauf ich mich da am meisten noch freue? Also der österreichische Sachstandsbericht, ich habe mich sehr gefreut und sehr gefeiert, dass wir da wieder zurück zu unseren Wurzeln gegangen sind. Aber ich freue mich jetzt auch wieder auf Themen, wo ich immer jedes Mal neu herausfinde, was du dir ausgesucht hast.
Genau, ja, das ist auch immer sehr lustig.
Ja.
Denn ich habe mir auch extra was Schönes ausgesucht. Nach all der harten Realität des österreichischen Sachstandsberichts habe ich gedacht, machen wir was anderes, machen wir was mit Science Fiction. Gehen wir in die Zukunft, in der alles besser sein wird oder auch nicht. Aber wir machen nicht wirklich Science Fiction, aber etwas, was wie Science Fiction klingt. Wir reden heute über Sonnenenergie. Weißt du, wo die Sonnenenergie herkommt, Claudia?
Von der Sonne.
Richtig. Das Problem ist, zwischen Sonne und uns ist sehr viel Weltall. Das stört noch nicht. Aber dann kommt so Atmosphäre. Und die ist ein bisschen problematisch, weil ungefähr die Hälfte der Sonnenenergie geht schon verloren auf dem Weg durch die Atmosphäre, weil sie dort absorbiert und reflektiert wird. Und das, was dann noch durchkommt, wenn es bewölkt ist, dann kommt da wenig davon an am Erdboden. Wenn es Nacht ist, dann kommt sogar noch weniger davon an, nämlich gar nichts von der Sonnenenergie. Also Sonnenenergie ist toll, aber so wie wir sie am Erdboden nutzen, können wir sie nicht optimal nutzen. Aber es gibt eine Lösung dafür, nämlich wir sammeln die Sonnenenergie direkt im Weltall.
Das klingt jetzt ein bisschen so, als hättest du gerade einen Plot von einer Star Trek-Folge beschrieben.
Nein, nicht ganz. Okay. Aber tatsächlich stammt die Idee dieser Space-Based Solar Power, wie es offiziell heißt, also Sonnenenergie aus dem Weltall. Das erste Mal, als davon geredet wurde, war in einer Science-Fiction-Kurzgeschichte von Isaac Asimov im Jahr 1941. Die Kurzgeschichte heißt Reason, wenn man die nachlesen will. Stammt so aus diesem Roboterzyklus von Asimov. Ich glaube, da geht es um eine Station, die eben Sonnenenergie aufsammelt und die dann im Weltall und die zurück zur Erde schickt. Und das wird alles von einem Roboter koordiniert und dann irgendwie bilden die Roboter dann eine komische Religion oder irgendwie sowas, frage mich nicht. Schon lange her, dass ich es gelesen habe, ist auf jeden Fall lesenswert und das war das erste Mal, dass jemand sich ausführlich mit der Frage beschäftigt hat, wie können wir die Sonnenenergie im Weltall ernten, sagt man da ernten, weiß ich nicht, ernten, sammeln, was auch immer, und dann auf die Erde bringen.
Ich glaube, man sagt harvesten auf Englisch, von daher passt das schon. Okay. Das heißt, es war aber erstmal nur eine Science-Fiction-Idee, aber jetzt sagst du mir, wie die Wissenschaft das macht.
Ja, ja, also die Wissenschaft weiß, wie das geht. Das ist ja jetzt wie keine große technische Herausforderung. Es ist eine technische Herausforderung, natürlich, aber nicht so wie Überlichtschalladentrieb oder irgendwie sowas, sondern wie wir Sonnenenergie sammeln, wissen wir ja. Ich meine, Solarzellen hat man ja unter anderem auch entwickelt fürs Weltall, weil da oben gibt es keine Tankstellen und nichts. Also da habe ich halt Sonnenenergie. Also das weiß man schon. Und das Problem ist, ich muss die halt irgendwie auf die Erde runterkriegen. Das geht auch nicht, indem man da Kabeln runterhängen lässt oder sowas, sondern das weiß man auch schon länger, wie das geht. Man konvertiert die Sonnenenergie, die man dort oben gesammelt hat, in Mikrowellen. Die Mikrowellen strahlt man auf die Erde, die gehen durch die Atmosphäre durch. Dort werden sie aufgefangen und wieder in Strom umgewandelt. Dazu kann man auch verschiedene Techniken nutzen. Es gibt etwas, das nennt sich Rectennas. Das sind so große, ja, vereinfacht gesagt Antennen. Die können das genau im Mikrowellen elektromagnetische Strahlung in Strom umwandeln. Das kennen wir von den RFID-Tags zum Beispiel. Oder wer kontaktlos mit Karten zahlt oder irgendwie sowas. Das ist genau das im kleinen Maßstab. Da wird elektromagnetische Strahlung in Energie umgewandelt. Also die Technik haben wir im Prinzip. Wir können Sonnenenergie sammeln und wir können den Strom in elektromagnetische Strahlung umwandeln, zur Erde schicken und da wieder in Strom umwandeln. Also die Technik haben wir. Und das erste Mal, dass sich ein expliziter Wissenschaftler, Asimov war ja auch nicht nur Science-Fiction-Autor, der hat ja auch Wissenschaft studiert, aber das erste Mal, dass sich ein expliziter Wissenschaftler damit beschäftigt hat, war 1973. Peter Glaser, frag mich nicht, wo er genau herkommt, war Ingenieur, Raumfahrtingenieur aus den USA. Der war unter anderem, das habe ich auch nicht gewusst, Projektmanager beim Lunar Laser Ranging Experiment. Diese Spiegel, also Radarspiegel, die bei den Apollo-Missionen aufgestellt wurden auf dem Mond, wo du von der Erde aus mit einem sehr, sehr großen Laser auf den Mond schießen kannst und dann wird da durch diese Reflektoren was zurückreflektiert und dann kannst du da jede Menge Sachen messen, Abstandsmessungen und so weiter. Das war sein Projekt, hat er mitgemacht.
Guck mal, das ist ja cool.
Und der hat 1968 eben ein wirklich wissenschaftliches Konzept für diese Space-Based Solar Power aufgestellt. 1973 das ja auch patentieren lassen. Also seitdem existiert das quasi als reales wissenschaftlich-ingenieurtechnisch ausgearbeitetes Projekt.
Okay, sehr gut.
Also das existiert und wie gesagt, man hat das in allen möglichen Stufen schon durchexperimentiert. Also Solarzellen, ja, müssen wir jetzt nicht großartig experimentieren, die gibt schon länger, das wissen wir. Wir haben auch schon Experimente gemacht, um so Energie durch die Gegend zu beamen. Die japanische Raumfahrtagentur hat das gemacht, das hat funktioniert. Also die haben es halt nicht vom Weltall aus gemacht, sondern halt so auf der Erde von A nach B gestrahlt in größerem Maßstab. Es hat im Jahr 2023 Caltech, die Uni in den USA, einen so einen Prototypen-Satelliten tatsächlich ins All geschickt, um das zu demonstrieren. Wir sammeln da oben Sonnenenergie und schicken sie zurück zur Erde. Hat funktioniert. Und rat mal, wie viel Energie sie zurück zur Erde gebeamt haben, also wie viel Energie da unten ankam.
In Prozent von dem, was man oben gesammelt hat?
Das, ja, das ist wurscht, sag einfach.
Das ist wurscht. Fast nix.
Ja, detectable power. Detektierbare Energie, also die Energie war detektierbar.
Also ist jenseits der Fehler und Genauigkeit des Messgeräts.
Wie auch immer, aber so zumindest.
Aber erzähl mir mal kurz, wie beamt man denn das? Also du hast mich hier abgehängt. Wie beamt man denn jetzt das Licht nach unten?
Ach Gott, da bin ich jetzt auch überfragt. Aber wenn du jetzt genaue technische Schaltpläne und sowas haben willst, oder dann müsstest du jemanden fragen, der mehr Ingenieur ist, als ich es bin. Und ich bin
ich
gar kein
nicht
Ingenieur.
Lesen.
Aber du hast auf jeden Fall mal Sonnenenergie. Die wird aufgesammelt, dann ist das Strom. Und diesen Strom kannst du in Mikrowellen umwandeln, Mikrowellenstrahlung, elektromagnetische Strahlung.
Ach, okay.
Die kann ich dann einfach ausstrahlen. Da habe ich dann irgendeine Antenne, die strahlt das ab. Dann wird das gerichtet auf die Erde und unten auf der Erde steht wieder eine Antenne. Und diese Antenne, die kann das eben dann wieder in Strom umwandeln.
Okay. Gut.
So ungefähr funktioniert das. Also wie gesagt, man kann das natürlich auch alles deutlich genauer erklären, als ich es gerade erklärt habe, aber das ist jetzt eigentlich nicht der Punkt, von dem wir diskutieren wollen, weil das ist, wie gesagt, eine ingenieurstechnische Arbeit. Wir wollen wissen, macht es überhaupt Sinn? Ja, jetzt in einem Klimakontext, in einem stromwirtschaftlichen Kontext, macht es überhaupt Sinn, dass wir unsere Sonnenenergie aus dem Weltall holen und nicht so weiterhin wie bis jetzt auf der Erde? Weil auf der Erde haben wir auch noch genug Potenzial, das auszubauen. So ist es ja nicht, dass wir schon sagen, wir haben dafür alles, was geht. Wir können ja auch auf der Erde ausbauen, wir können ja auf der Erde auch andere Energieformen nutzen. Es gibt ja auch ganz viel anderes Erneuerbares, Klimasinnvolles, was wir nutzen können. Aber die Frage ist, wäre es auf irgendeine Art sinnvoll zu sagen, wir verstärken unsere Forschung, unsere Arbeit an der Space-Based Solar Power. Und dazu ist vor kurzem eine neue Arbeit erschienen. Und vor kurzem heißt am 21. August 2025, oh, also die ist noch sehr frisch. Und die heißt Assess Space-Based Solar Power for European Scale Power System Decarbonation. Das sind Leute vom King's College in London und von der Jiaotong Universität in China. Und die haben sich wirklich genau angeschaut, okay, wie ist das mit Space-Based Solar Power für ein Stromnetz wie in Europa, wo es ja durchaus ein bisschen komplexer ist mit unterschiedlichen Ländern und so weiter. Und ist das geeignet als Strategie zur Dekarbonisierung? Das ist das explizite Ziel dieser Arbeit. Und da haben wir gedacht, das klingt interessant. Das schauen wir uns an.
Ja, sehr.
Und wenn man sich die Arbeit, die frei verfügbar ist im Internet, anschaut, dann fängt die auch gleich mal direkt mit der Klimakrise an. Also das steht da direkt drin. Da fängt es an mit 2023. Im November 2023 haben 145 Länder gesagt, die 145 Länder, die für ungefähr 90% der globalen Treibhausgase verantwortlich sind, haben gesagt, sie wollen netto Null erreichen, was Klimakrise angeht, und das bedeutet, dass man halt von fossilen zu erneuerbaren Energien wechseln muss, sowas wie Wind und eben Solarenergie. Also das ist deren erster Satz, das heißt, da merkt man gleich, das ist eine Arbeit, okay, die hat mit Technik und mit Raumfahrt und sowas zu tun, aber ihr Fokus ist die Klimakrise. Mhm. Und in Europa ist es halt ja kompliziert, wir haben ein komplexes Netz, wir haben sehr viel Politik dazwischen und so weiter. Also
ja, das Politik verhindert öfter mal Stromfluss, ja, das ist
genau bekannt. Und deswegen sagen sie, diese Space-Based Solar Power, die könnte so eine zentralisierte, wetterunabhängige Energieressource darstellen, die genau ein bisschen einfacher zu handeln ist als dieses aktuelle komplexe Netz, weil du bist außerhalb der Atmosphäre, du bist damit auch außerhalb des Tag-Nacht-Zykluses. Das heißt, du hast all die Probleme nicht, die du jetzt hier auf der Erde eben hast mit Tag und Nacht. Und wenn natürlich der Strom dann in unterschiedlichen Mengen ins Netz reinkommt und so weiter, dann brauchst du wieder welche Speichertechnologien, dass das sich ausgleicht. Also Space-Based Solar Power könnte prinzipiell etwas sein, was sich gut eignet für so ein komplexes Stromnetz wie das in Europa.
Okay. Das ist ja schon mal ein positiver Ansatz. Ja. Das heißt, wir sollten uns wirklich damit beschäftigen.
Ja, das wissen wir noch nicht, weil, wie gesagt, nur weil das funktionieren würde, heißt ja nicht, dass es auch tut. Ich meine, es ist ja im Weltall.
Das stimmt.
Also du musst das ja erstmal irgendwie hinbringen. Nur weil jemand in den 70ern gesagt hat, wir können das machen. Ich meine, Leute haben viel gesagt in den 70ern. Also.
Ja, ja, alles sehr realistisch gewesen damals. Hm?
Genau. Also ist das überhaupt sinnvoll? Und Sie haben sich jetzt mal angeschaut, okay, ja, also wir sind mittlerweile technisch so weit, dass sich das eben von einem Nischenkonzept, wie Sie schreiben, zu einer technisch realen Lösung entwickeln lässt, so ab den 2030ern. Und Sie sagen auch, dass die wiederverwendbaren Raketen mittlerweile die Kosten für Staaten im Weltraum deutlich verringert haben und noch weiter verringern werden. Das heißt, es könnte vielleicht tatsächlich auch was werden. Wir haben auch wirklich Entwicklungen gemacht, oder die Wissenschaft, die Technik hat sich weiterentwickelt, seit Peter Glaser da in den späten 60ern, frühen 70ern sein erstes Konzept entwickelt hat. Wir haben deutlich effizientere Solarzellen. Wir haben eben die Technik dieser drahtlosen Energieübertragung eben weiterentwickelt. Die Raketen haben sich weiterentwickelt und so weiter. Und deswegen schauen halt heute sehr viel mehr Menschen auf dieses Space-Based Solar Power als früher. Und natürlich macht das auch die NASA. Die NASA hat nämlich auch vor kurzem eine Arbeit veröffentlicht. Die kann ich auch verlinken in den Shownotes. Das ist so, ja, das ist, glaube ich, kein wirklicher Forschungsartikel. Das ist so ein, ja, ein NASA-Report halt. Hat auch 100 Seiten, 108 Seiten. Muss man jetzt nicht ganz lesen, aber da hat sich die NASA eben mit dem Ganzen beschäftigt. Das ist aus dem Jahr 2024. Und da hat die NASA halt im Wesentlichen gesagt, ja, okay, man kann das schon machen. Das Problem ist, es ist, so wie es die NASA da dargestellt hat, nicht wirtschaftlich sinnvoll. Also das ist zu teuer, aber da kommen wir später noch zurück auf die Kosten. Das werden wir gleich noch dann ausführlich beachten, was mit den Kosten ist. Wir schauen uns jetzt erstmal die Technik an. Denn es ist ja nicht so einfach, dass sie da irgendwie so eine Solarzelle nehmen, ins Weltall schießen, dann schwebt die da rum und das war's schon. Also da, so einfach ist es nicht. Es gibt zwei grundlegend verschiedene Konzepte, die man verwenden kann für so ein Space-Based Solar Power Kraftwerk, was es dann ja wäre. Die sind dann hier bezeichnet mit RD1 und RD2 als Representative Design 1 and 2. Aber so kompliziert muss man es eigentlich gar nicht sagen. Das Konzept RD1, das ist ein Heliostat. Und wir können uns dazu Abbildung 1 in der frei verfügbaren Arbeit anschauen. Wenn du möchtest, muss man es nicht unbedingt, aber man kann. Das ist einfach nur, das ist kein großartiger wissenschaftlicher Inhalt, aber die Konzepte sind da entsprechend schön dargestellt. Wenn du das nochmal grafisch sehen willst, das erstmal in Teil A, einfach so, was passiert da oben im Weltall, ist Sonnenlicht, das kommt auf so ein Dingsi, da sind so Solarzellen dran und das Dingsi beamt Energie hinunter auf die Erde und da stehen Antennen und von den Antennen gehen Stromleitungen weg zu Häusern. Also das ist so, damit man mal weiß, was.
Hast du gerade den Satellit ein Dingsi genannt?
Ja, genau.
Das ist der Fachbegriff. Okay, gut.
Ganz genau. Ja? Das ist ein Akronym für was sehr kompliziertes Dingsi.
Ich mag's. Sehr gut. Ja, sehr schematisch. Ja.
Und dann in Abbildung B und C sieht man diese beiden unterschiedlichen grundlegenden Designs. Das erste ist eben dieses Heliostat-Design. Da hast du ganz viele Spiegel, also keine Solarzellen, sondern wirklich Spiegel. Die Spiegel konzentrieren Sonnenlicht und werfen das auf einen Konzentrator, der sammelt die Sonnenenergie und macht daraus Energie. Solche Dinge haben wir auf der Erde auch rumstehen, diese Heliostaten. Das kennt man vielleicht, diese tollen Bilder. Ich glaube, in der spanischen Wüste steht so ein Teil, wo halt wirklich so jede Menge Spiegel alles Licht auf so einen großen Turm richten, wo dann die Sonnenenergie gesammelt wird. Sowas hast du sicher schon mal gesehen.
Ja.
Diese Bilder. Und sowas hat man da im Wesentlichen auch im Weltall, so einen Heliostaten. Und das schaut ziemlich cool aus auf der Erde. Im Weltall wird es auch cool ausschauen. Und die Energie, die da halt dann gesammelt wird in diesem Konzentrator, ja, die geht dann halt wieder mit Mikrowellen runter zur Erde und dann geht es dann so weiter. Und das andere, das ist eher so ein klassischeres Design. Da hast du wirklich so eine sehr, sehr große, aber klassische Solarzelle. Die hat eben auf der einen Seite das, was man halt so hat bei Solarzellen, Photovoltaik, da wird das umgewandelt. Und auf der anderen Seite dieser Ebene, dieser Zelle, dieser großen Platte, wenn man so will, da sind die Dingsies drin, die aus der Sonnenenergie die Mikrowellen machen und zurück zur Erde schicken. Also das sind diese beiden unterschiedlichen Konzepte. Die haben beide natürlich die Möglichkeit, das zu tun, was so ein Solarkraftwerk tun soll, sind aber unterschiedlich technisch bereit. Also der Technological Readiness Level heißt es, glaube ich. Und dieses Heliostat-Design, das ist ein sehr, sehr low TRL, wenn wir da jetzt in dem Akronym bleiben. Also ist technisch noch nicht so weit. Also wir haben sowas noch nicht gemacht, also außer auf der Erde, aber wir wissen jetzt noch nicht so gut, wie wir das im Weltall machen. Dieses andere, dieses Ebene Array, Planar Array heißt das. Das ist sehr, sehr einfach machbar unter Anführungszeichen. Da ist die technologische Verfügbarkeit schon sehr hoch. Also das ginge. Das ist der erste Unterschied. Ja, das eine ist noch nicht technisch so weit, das andere ist technisch so weit. Das andere, was wichtig ist, das erste Design, eben dieser Heliostat, der technisch noch nicht so weit ist, der wäre aber super, weil der kann fast 100% der Zeit über Energie liefern. 99,7%. Gibt ein paar so Phasen bei Tag- und Nachtgleichen und so weiter, wo das nicht funktioniert, wo da kein Sonnenlicht drauf fällt. Aber ansonsten kann der eigentlich dauerhaft Energie liefern. Und die sind übrigens alle im geostationären Orbit, die Dinger. Die müssen immer im geostationären Orbit sein, weil sonst funktioniert das mit dem Runterstrahlen nicht. Weil wenn da runterstrahlt, dann hast du irgendwie so einen Mikrowellenstrahl, der da über die ganze Erde drüber streicht. Das ist vielleicht auch nicht so toll.
Dann trifft er das Ziel nicht so.
Genau, also die sind alle geostationär und dann hast du halt genau drunter die entsprechenden Kollektoren stehen.
Das heißt, die Solarzellen müssen sich auch irgendwie da mit bewegen, damit die auch immer Richtung Sonne und so?
Ja, also das muss irgendwie,
partiale Solarzellen hier.
Irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall sind die alle im geostationären Orbit und der Heliostat, der kann fast 100% der Zeit entsprechend Energie liefern. Das andere Design, dieses Planar Array, 60% der Zeit. Da geht's nicht ganz so weiter, aber dafür wäre es halt verfügbar. So, also das sind die beiden grundlegenden Designs, die sie sich angeschaut haben. Und was man jetzt wissen will, ist, sagen wir mal, wir kriegen das alles gebaut. Sagen wir mal, wir schaffen das. Und dann ist die Frage, okay, ab wann wird das wirtschaftlich? Ab wann kann so ein Space-Based Solar Power Plant entsprechend wirtschaftlich Energie für ein europäisches Stromnetz liefern? Und das haben sie sich angeschaut. Dafür haben sie, verlinke ich auch in den Shownotes, so entsprechende Stromnetzmodelle verwendet. Nichts, was es nicht gibt in der Wissenschaft. Mhm. Also es gibt das kontinentale Energiemodell PI PSA Europe oder Euro. Das ist so ein, da käme ich nicht aus mit Energiewirtschaftssimulation, aber das ist so eine Abfolge von Skripten, die ein Modell des europäischen Stromnetzes erstellen, basierend auf freien und öffentlich zugänglichen Daten, sagt die entsprechende Seite, wo du dieses Modell dir auch anschauen kannst. Also es dürfte einfach so ein Standardmodell sein, genauso wie die Meteorologie Modelle hat für die Atmosphäre, haben halt diese Art von Forschung, hat Modelle für Stromnetze. Und klar, basierend auf diesem Modell und basierend auf einem Framework, das ist ein EnzoE 250 Framework, das ist so eine Vision, nennen sie es sogar tatsächlich, EnzoE Vision. Das ist so, wie man sich ein Energienetz für Europa, das CO2-neutral ist, vorstellt. Also so eine Vision ist auch ein großes EU-Projekt und so weiter. Das ist auch so ein Modelldings und das sind so die energiewirtschaftlichen Grundlagen für das Ganze. Wer sich da auskennt und gern mehr wissen will, ich verlinke die entsprechenden Infos in den Shownotes. Aber mit dem kann man halt dann entsprechend modellieren, wie jetzt, keine Ahnung, sich Windenergie, Wasserkraft und so weiter im Laufe der Zeit entwickeln wird, in Abhängigkeit von den Kosten oder wie sich die Kosten auf die Entwicklung auswirken und so weiter. Also all diese Sachen kann man da machen. Und jetzt haben die halt geschaut, okay, was passiert denn, wenn wir da unsere Weltraumsonnenenergie reinstecken und ab wann wird die wirtschaftlich interessant? Und das haben sie sich angeschaut. Und damit sind wir jetzt wieder bei den Kosten, die ich kurz schon angesprochen habe. In der NASA-Arbeit aus dem Jahr 2024 haben sie gesagt, okay, pro Kilowattstunde erzeugten Strom kostet es mit diesem Space-Based Solar Power, je nachdem, welches Konzept du verwendest, irgendwas zwischen 60 Cent und 1,6 Dollar. Also 60 Cent bis 1,6 Dollar pro Kilowattstunde. Wenn du das Ganze mit sinkenden Raketenkosten berechnest, mit billiger Produktion, mit längerer Lebensdauer, also wenn du von überall den optimalsten Wert nimmst, dann kannst du das deutlich senken auf 4 bis 8 Cent pro Kilowattstunde. Also 4 bis 8 Cent ist eine deutliche Reduktion, wenn du von 60 oder halt 160 Cent ausgehst ursprünglich. Aber Wind und Solar wird in deren Prognose im Jahr 2050 ungefähr 2 Cent ausmachen pro Kilowattstunde. Das heißt, selbst im optimalsten Fall ist laut NASA-Studie Space-Based Solar Power immer noch 2 bis 4 Mal teurer als Wind und Solar auf der Erde.
Okay.
Hat die NASA letztes Jahr gesagt. So, jetzt haben sie sich aber in dieser neuen Studie das genauer angeschaut im Rahmen des europäischen Modells. Und jetzt nicht nur rein die Kosten angeschaut, sondern eben auch die anderen Vorteile, die sowas haben kann. Ja, also es geht nicht nur darum, ob was billig ist oder nicht, sondern es kann ja auch sein, dass das Billige blöd ist. Ja, dann nutzt es auch nichts, wenn es billig ist.
I see.
Ja, also deswegen haben sie sich anders angeschaut. Und zwar eben im Rahmen dieses europäischen Modells, einmal für den Ist-Stand quasi 2020 und einmal für 2050. Den Ist-Stand können wir gleich abhandeln. Also wenn du das ganze Modell mit den Daten von 2020 hernimmst, dann ist Weltraum-Sonnenenergie nie wirtschaftlich. Kann man vergessen. Ich meine, wir haben sie eh nicht jetzt. Mir wurscht, aber es ist auch jetzt in aktuell bringt es nichts wirtschaftlich. Aber wie schaut es in der Zukunft aus? Wie würde es fürs Jahr 2050 ausschauen? Teurer muss nicht zwingend schlechter sein, wenn teurer besser ist. Und in dem Fall kann das sogar besser sein. Weil wenn man sich so mal anschaut, ja, im Jahr 2050, dann sieht man, okay, erstens mal so im Mix, dann sieht man mal so Wind und Solar schrumpfen ein bisschen. Wasserkraft bleibt mehr oder weniger gleich. Aber man kann tatsächlich mit dem Space-Based Solar Power so ein bisschen was anfangen, ja. Also sagen wir mal, wir haben es jetzt wirklich so billig bekommen, dass wir es sinnvoll wirtschaftlich nutzen können. Wenn das so wäre, dann könnten wir dieses Heliostat-Modell tatsächlich als dominante Quelle in unserem Energiemix nutzen. Weil jetzt kommen nämlich die Vorteile ins Spiel. Ich habe vorhin gesagt, vor allem das Modell 1, dieser Heliostat, der kann wirklich fast kontinuierlich Energie liefern. Das ist fast ja so grundlastfähig in dem Fall dann, wenn du zu jeder Zeit Energie rauskriegst, da hast du fast keine saisonalen Schwankungen drinnen. Ja, also du hast natürlich saisonale Schwankungen, solange du noch ein bisschen Energie von der Erde drin hast, ja, weil Windenergie auf der Erde hat so saisonale Schwankungen, Sonnenenergie auf der Erde hat saisonale Schwankungen und so weiter. Wasserkraft hat auch saisonale Schwankungen. Aber je mehr du Solarenergie aus dem Weltall drin hast, desto weniger saisonale Schwankungen hast du. Und das ist gut, wenn du wenig saisonale Schwankungen hast, weil dadurch wird das Netzwerk einfacher zum Handeln. Dadurch hast du nicht so große Abhängigkeit von Speicherkapazitäten und so weiter. Und das hat dann anderswo wieder das Potenzial für Einsparungen. Das heißt, selbst wenn diese Weltraumsonnenenergie vielleicht teurer ist, wird es hintenrum raus trotzdem besser, weil du halt dadurch ganz viel der Nachteile ausgleichen kannst, die so ein Netzwerk aus erneuerbaren Energien sonst hätte.
Das ist richtig smart. Also man rechnet wieder mehr Kosten und mehr Folgen und kontextuelle Sachen mit ein, als das reine Energiegewinnungssystem, was ja wirklich sinnvoll ist.
Genau. Also das war jetzt einfach nur mal so zu schauen, okay, wir schmeißen einfach mal hier Space-Based Solar Power in unser Netzwerk rein und schauen, was hat das für Auswirkungen. Ja. Und da stellt sich eben raus, okay, dieses Heliostaten-Modell, das entschärft solche Ungleichgewichte. Ein bisschen Saisonalität bleibt trotzdem immer noch klar. Ja. Es braucht immer noch ein paar so Langzeitspeicher, was man mit Wasserstoff lösen kann. Aber prinzipiell wäre das sehr gut fürs Netz. Und das andere, dieses RD2, das ist nicht ganz so gut in der Hinsicht. Und das war, wie gesagt, einfach nur mal so ein Was-wäre-wenn-Modell. Aber jetzt zur Frage, wann wird es wirklich wirtschaftlich sinnvoll? Und die Referenz für das Ganze ist das, was Photovoltaik am Boden auf der Erde kostet. Und wenn wir ungefähr so beim 14-fachen bis zum 9-fachen sind, und die zwei Zahlen, die ich immer sage, beziehen sich immer auf RD1 oder RD2. Also wenn RD1 14-mal so viel kostet und RD2 9-mal so viel kostet, dann ist es sehr viel teurer, logischerweise. Aber es ist als Ergänzung sinnvoll. Man könnte das dann so als Ergänzung sinnvoll ins Netz reingeben. Ja, vor allem RD1, RD2 nicht. RD2 ist zu teuer, aber das Heliostat-Modell, das könnte man als sinnvolle Ergänzung ins Netz einspeisen, selbst wenn es 14-mal teurer ist als Photovoltaik am Boden, weil es eben so gut verfügbar ist. Ich meine, vorausgesetzt, wir haben diese Kraftwerke, klar, sonst nicht. Aber wenn wir diese Kraftwerke im Weltall haben, dann würde es sich schon lohnen, das ins Netz einzuspeisen als Ergänzung, selbst wenn es 14-mal teurer ist.
Was ein bisschen wild ist.
Ja, wenn wir die Kosten senken könnten auf das 9-fache oder 6-fache der Photovoltaik am Boden, dann wird Space-Based Solar Power deutlich attraktiver als die irdische Wind- und Solarkraft. Dann können sie einen größeren Anteil übernehmen. Das RD1 kann dann fast als Grundlast arbeiten und Wind und Solar komplett verdrängen. Wenn du mit RD2 arbeitest, dann hättest du immer noch einen Speicherbedarf auf der Erde, weil du da halt eine größere Saisonalität hast, weil das RD2-Design halt nur 60% der Zeit liefern kann. Und wenn wir schaffen, die Kosten auf das Dreifache der Photovoltaik am Boden zu drücken, ja, also das Dreifache, gar nicht mal das ein Drittel, sondern das Dreifache, dann könnten wir in unserem Netz eigentlich ausschließlich Space-Based Solar Power nehmen. Ja, wir bräuchten keine saisonalen Speicher, weil die Space-Based Solar Power so billig ist, dass wir eigentlich nichts mehr mit Wind und Solar auf der Erde machen müssen. Dann fällt uns die ganze Saisonalität aus dem Netz raus. Das heißt, wir brauchen dann auch keine Speicherkapazität mehr und so weiter. Wir haben keine Probleme mit irgendwie Sommer, Winter, Tag, Nacht und so weiter. Wir könnten fast alles mit dem Heliostat-Modell aus dem Weltall machen.
Oh, okay, gut. Aber nicht darauf warten, bitte.
Ja, also.
Aber cool.
Das ist quasi das Fazit dieser Studie. Solange diese Space-Based Solar Power zu teuer ist, klar, wird es ignoriert. Wenn sie sich gerade so lohnt, das ist eben so beim 14-9-fachen der Fall, dann kann man so als Ergänzung ein bisschen was mit reinnehmen. Dann kann man ein paar Satelliten ins All schicken und dann passt es schon. Wenn der Preis weiter sinkt aufs 9- bis 6-fache, dann wird es langsam dominant. Und wenn wir beim Dreifachen sind, dann könnten wir unser Energienetz fast komplett mit Space-Based Solar Power machen. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Diese Studie zeigt nicht, dass in Zukunft die Kosten dieser Space-Based Solar Power auf diesen Wert fallen werden. Das zeigt sie nicht, das wissen wir nicht. Aber wenn die Kosten auf diesen Wert fallen, dann zeigt die Studie, dass diese Space-Based Solar Power nicht nur ein relevanter Teil unseres Energienetzes werden kann, sondern eigentlich als fast alleinige Energiequelle dienen kann, die besser ist als das, was wir jetzt haben. Ist, wie gesagt, gut zu wissen. Das Problem ist halt, naja, wir müssen halt die Kosten zu weit runterbringen. Wir müssten das, vor allem dieses Modell, das geht jetzt immer nur um dieses Heliostat-Modell, weil das halt deutlich besser ist, was das, die Grundlast angeht. Wir müssten halt dieses Heliostat-Modell so niedrig bringen, was die Kosten angeht, aber da ist halt der technische Bereitschaftslevel halt noch sehr, sehr niedrig. Und das andere Modell, dieses andere Design, was technisch schon weiter ist, wo wir nicht so viel entwickeln müssten, das ist halt wirtschaftlich nicht ganz so attraktiv. Selbst wenn wir da die Kosten runterkriegen, werden wir es nicht so dominant ins Energienetz übernehmen können wie das Heliostat-Modell. Das heißt, wir müssten da noch forschen. Es wird geforscht. Also es gibt von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, es gibt ein Proposal. Es gibt ein Proposal, dass Demosatelliten bis zum Jahr 2040 gestartet werden. Also, und es gibt nicht den Plan, diese zu starten. Es gibt nur ein Proposal, dass es gestartet werden könnte. Also, wer gerne mehr wissen will, ich verlinke auch das in den Shownotes. Solaris heißt das. Also, die ESA hat Geld bereitgestellt, dass man sich das mal anschaut, ob man bis 2040 Demosatelliten für so ein Sonnenkraftwerk bauen könnte. Ja, also, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Wahrscheinlich werden wir es nicht schaffen, bis 2050 unsere Energiebedarf aus dem Weltall zu decken. Aber schön wär's. Und hier auf der Erde haben wir andere Dinge, die wir machen können.
Hoffen auf technische Innovationen, die uns helfen, die Klimakrise anzugehen. Ach, das ist ja ein richtig schönes Space-Klima-Crossover-Thema.
Ja, genau. Das war mein Beitrag zur Wiederaufnahme unserer Klimaforschungsfolgen. Ich fange mal sehr, sehr abgehoben an, damit du uns dann in den nächsten Folgen wieder zurück auf die Erde und die handfestere Wissenschaft führen kannst.
Naja, also handfest, ich weiß ja nicht. Also das war schon sehr, sehr handfest. Aber ja, ich werde uns in der nächsten Folge definitiv wieder auf den Erdboden zurückholen. Da, wo wir stehen, ja. Das wird auf jeden Fall passieren. Aber das ist ja auch erst in 2 Wochen.
Ach stimmt, ja, ich muss immer sagen, in 2 Wochen, richtig, ja.
Ja, es ist erst in 2 Wochen und das ist schon das ist schon wieder ungewohnt. Aber wir gewöhnen uns wieder dran. Ihr gewöhnt euch hoffentlich auch daran. Denn erst in 2 Wochen hole ich uns wieder auf den Boden. Die nächsten 2 Wochen dürft ihr noch im Space durch die Gegend floaten. Ja, das heißt, wir haben ja jetzt auch alles anders. Ich habe gerade auf die Notizen geschaut und wollte gerade sagen, bis zur nächsten Woche könnt ihr uns schreiben. Nein, bis in den 2 Wochen könnt ihr uns schreiben oder uns Feedback schicken, wenn ihr etwas sagen möchtet zu den Space-Technologien.
Ja, vielleicht arbeitet ihr auch auf dem Bereich. Wir haben ja auch jede Menge Leute in jede Menge tollen Berufen. Vielleicht ist ja der eine oder die andere dabei und hat da was zu sagen.
Ja, das wäre natürlich noch spannender.
Ja, und apropos, Entschuldigung, wenn ich gerade so reingrätsche, aber apropos zu sagen, wir haben ja auch die Möglichkeit oder wir wollen ja auch unsere Hörerschaft ganz explizit darum bitten, was zu sagen. Ich glaube, das ist sogar noch möglich bis 15. September, wenn ich mich richtig erinnere. Ihr dürft Forschung machen. Ihr dürft an der Forschung teilhaben. Und Forschung, unser Podcast wird erforscht.
Ja, explizit uns, also andere auch, aber ja. Ihr müsst dabei an uns denken.
Genau. Es geht um ein Forschungsprojekt. Wo ist das? Vom irgendein Leibniz-Institut? Ich habe gerade vergessen, welches. Aber es ist, glaube ich, ein Leibniz-Institut, oder? Ist auch egal. Also es ist ein legitimes Forschungsinstitut ist es.
Du bist ja drauf. Ja, es ist ja von WI for Impact ist das Projekt und das ist GESIS.
GESIS, genau, das ist ein Sozialwissenschaften-Leibniz-Institut. Genau. Also die erforschen auf jeden Fall in Wissenschaftskommunikation mit Blogs und Podcasts und dafür machen sie halt entsprechende Analysen und haben das auch quasi auf explizite Podcasts gemacht. Also es gibt Umfragen, die sich auf einen Podcast spezialisieren. Also es gibt viele Podcasts, die erforscht werden, aber jeder Podcast quasi extra. Das heißt, es gibt einen Link, den könnt ihr anklicken. Der Link ist mit unserem Podcast verknüpft und dann beantwortet ihr Fragen, anonym natürlich. Aber da wird dann halt wirklich spezifisch zu unserem Podcast gefragt. Das heißt, dann wird unser Podcast dann entsprechend auch in den Forschungsdaten explizit vertreten sein.
Ich bin schon total gespannt, weil da werdet ihr so gefragt, so wenn ihr an unseren Podcast
denkt. Wen habt ihr lieber, Florian oder Claudia?
Genau, das interessiert uns sehr.
Ich glaube, die Frage kommt nicht vor, soweit ich mich
erinnere. Nee, ich glaube auch nicht. Aber solche Fragen, wo es tatsächlich darum geht, wie wir das machen und wie ihr das empfindet und so.
Genau.
Das finde ich sehr, sehr spannend. Und tatsächlich habe ich auch nochmal nachgeguckt, es ist genau der 15. September.
Genau, das heißt, wenn die Folge erscheint und ihr das pünktlich hört, dann könnt ihr da noch teilnehmen. Den Link gibt es in den Shownotes.
Sehr gut. Gut, und dann könnt ihr uns natürlich schreiben, wenn ihr nicht den Survey ausfüllen wollt und so indirekt was mitteilen möchtet. Ihr könnt uns natürlich wie immer unter die Folge einfach einen Kommentar schreiben auf dasklima.fm oder eine E-Mail an podcast@dasklima.fm schicken und uns da etwas fragen oder uns etwas sagen oder uns Fotos von potenziell möglichen Solaranlagen im Weltall zeigen. Kunstprojekte sind auch willkommen und dann freuen wir uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder mit dabei seid, wenn wir über unsere Hitze am Erdboden sprechen, ja. Wenn ich darüber ein bisschen was erzähle. Und bis dahin verabschieden wir uns.
Ja, macht es gut.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Da ist der Sendungsplan. Okay, dann sieht's fast so aus, als wäre ich bereit.
Ah, das heißt, ich muss auch bereit sein, ne?
Muss nicht, aber wir tun uns leichter, wenn du es bist.
Wenn ich bereit bin. Ja. Ich habe auf jeden Fall schon mal auf Record gedrückt. Okay. Das ist schon mal quasi so die halbe Miete. Ja.
Genau.
Kann quasi losgehen.
Okay.
Dann. Ich sag ja an.
Genau, du machst die Ansage richtig.
Warum steht da? Okay. Warte. Eine Sache muss ich ändern. Jetzt bin ich irritiert.
Ah ja, okay, gut. Dann machen wir das so. Okay.